Alles neu macht der Januar und während ihr vielleicht noch den Weihnachtsbraten verdaut oder gerade den neuen Jahresvorsatz trefft, jetzt doch endlich mal mehr Motorrad zu fahren, haben wir uns mit den Änderungen auseinandergesetzt, die es seit Jahresbeginn für uns auf dem Motorrad gibt. Was es damit auf sich hat, was sonst noch relevant ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Aber wir haben auch nochmal geschaut, wie man sein Motorrad, seine Ausstattung und sich selbst bestmöglich für 2025 vorbereiten kann. Und natürlich gibt es auch noch ein paar Tipps, wie ihr die kalte Jahreszeit bestmöglich umbringen könnt. Denn wenn ihr etwas Langeweile habt, haben wir eine Watchlist zusammengestellt, die euch das Motorradfeeling direkt ins Wohnzimmer bringt. Also bis zum Ende dranbleiben, reinhören, viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Mit diesen beschwingten Klingen.
Also erst das I und dann das Ä.
Bei mir ist alles vorbei. Starten wir wieder rein in eine neue Folge und damit habt ihr eure zwei Lieblingshosts dieses Podcasts zumindest schon gehört. Hallo Michel, schön dich wiederzusehen. Es ist lange her tatsächlich. Wir hatten ein bisschen vorproduziert und uns dann auch so ein bisschen eine Weihnachtspause gegönnt, bis wir jetzt hier wieder vor den Mikrofonen sitzen. Also so gefühlt eine halbe Ewigkeit. Wenn man davor vergleicht, haben wir fast zweimal die Woche oder so gesprochen. Jetzt irgendwie so zwei Wochen fast ohne. Also man hört es an meiner Stimme vielleicht auch ein bisschen. Die ist ein bisschen eingestaubt. Bei dir auch, Michel, oder wie muss ich mir das da vorstellen? Während du noch technisch rumhantierst und gar nicht vor dem Mikrofon sitzen kannst, weil irgendwas nicht funktioniert.
Ja, ich habe tatsächlich gerade eben noch an der Kamera rumgespielt und die Einstellung ein bisschen geändert, damit es hell genug ist. Und dann habe ich aber tatsächlich dabei vergessen, auf Record zu drücken. Das muss ich jetzt noch ganz kurz nachschärfen, nachdingsen. Also ich muss es halt einfach noch machen. So, und ich bin schon wieder geistig verwirrt, denn ich wollte dir natürlich unbedingt ein frohes Neues wünschen und dich hier natürlich auch nochmal fragen, wie du reingerutscht bist. Denn der oder die ein oder andere hat mit Sicherheit auf unserem Gasgeflüster Instagram-Account gesehen, dass du wie immer Vollgas gegeben hast, auch über die Neujahrs- und Feiertage. Denn ich glaube, wenn ich mich nicht getäuscht habe, hast du dir am Nachmittag oder beziehungsweise noch unter Tageslichtbedingungen dosenstechenmäßig einen reingeorgelt und so das Neujahrsfest begonnen, will ich mal sagen. War dem so oder habe ich da irgendwas missinterpretiert? Habe ich dich vielleicht mit jemandem verwechselt? Was war denn da los?
Nee, das kann man schon so sagen. Wenn der Genuss mal ein bisschen schneller kommen muss, dann muss halt auch mal so eine Dose mit dem Schraubenzieher geöffnet werden und sich das Ganze reingedübelt werden. Das war allerdings nicht auf Social Media. Das war ein reines Privileg der Gasgeflüster-Exclusive-Gruppe, die in den Genuss dieses Bildes kam oder dieses Videos vielmehr. Ja, so war das ein guter Start, dir natürlich auch ein frohes neues Jahr. Und ich hatte so zunächst das Gefühl oder, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich war wirklich tief eingeschneit beziehungsweise zapfig kalt und habe eigentlich gedacht so, boah, man müsste sich ja jetzt eigentlich wünschen, dass es so ein bisschen trockener ist, damit man doch nochmal auf dem Motorrad irgendwie unterwegs sein kann, die hartgesottenen. Dachte mir aber so, ja, okay, unter den Bedingungen ist es ja nicht möglich. Da wird ja keine Sau Motorrad fahren. Und angesprochen auf die Gasgeflüster-Exclusive-WhatsApp-Gruppe, in die alle kommen können, die auch dieses Jahr zur Ausfahrt kommen, wenn es denn eine gibt. Wir sind gerade in der Planung, so viel kann schon mal sein, gesagt werden. Boah, ich habe heute echt Sprachfehler.
Wir haben Dry January, das ist wahrscheinlich das größte Problem für uns. Da ist die Zunge einfach nicht ganz so locker.
Das ist es. Also das schon mal angekündigt, nächste Woche, also in der nächsten Folge, werden wir da konkreter was hoffentlich zu sagen können. Auf jeden Fall wurde in dieser Gruppe fleißig Bilder geteilt von Leuten, die wirklich an Weihnachten und also zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, auf dem Moped saßen, die Motorräder umringt von Schneemassen, gerade so die Straße irgendwie mit 5 Zentimeter freiem Asphalt und die Leute fahren da raus. Das ist doch völliger Wahnsinn, oder nicht?
Ja, absolut. Also ich muss dazu sagen, du hast ja gerade gefragt, wie das auch so bei mir gewesen ist. Ne? Ich bin ja nicht wie High Society Jan auf die Hütte in die Schweizer, ne, oder Schweizer Alpen ist übertrieben, aber in die österreichischen Alpen, glauben, geflüchtet und habe hier tief eingeschneit gefeiert. So war das bei uns leider nicht. Ich habe einfach nur tristen, grauen Asphalt um mich herum gehabt, die gesamte Weihnachts- und Neujahrszeit, wie das halt so ist bei der arbeitenden Bevölkerung. Ne? Das Proletariat feiert anders als Schickimicki Jan. Auf jeden Fall, Gruß geht raus an Marco und Stefan, also Enduro-Stefan tatsächlich. Stefan, der bei uns auf der Ausfahrt mit dabei gewesen ist, der trainiert tatsächlich schon massiv für das Enduro Spirit Bosnia Event 2025 hat da eben auch Schnee und Eis genutzt. Auch Daniel, nochmal groß an dieser Stelle, hat hier die letzten Tage Reels geteilt und die Gruppe schon heiß gemacht auf das, was da kommt im Oktober 2025 beim Endurofahren in Bosnien. Also, die waren da wirklich unterwegs und Marco war mit dem Motorrad bei Schnee im Thüringer Wald. Das fand ich halt echt hardcore. Und ich habe ihn so ein bisschen beneidet, weil inzwischen habe ich ja sogar Touring-taugliche Klamotten, die warm genug sind. Aber ich muss sagen, wenn ich sowas sehe, schmerzt mir auch immer so ein bisschen das Herz, denn da, wo Schnee liegt, liegt in der Regel auch Salz, wenn die Straßen frei sind. Und da hört es dann für mich schon wieder so ein bisschen auf. Also,
aber warte mal, das wollte ich dich nämlich fragen. Ist das wirklich so oder ist das nicht allmählich so ein gewisser Mythos?
Was?
Weil dass das Salz liegt? Ja, in vielen Stellen darf ja gar nicht mehr gesalzen werden, sondern wird einfach ordentlich geräumt und weggefahren und ein bisschen auf Glück bedacht. Aber so hier in München sehe ich nie Salz im Einsatz, sondern immer nur Split oder diese kleinen Steinchen und so weiter. Dann wird halt darüber geräumt. Klar, auf diesen schnellen Bundesstraßen, da wird es wahrscheinlich nicht helfen, da wollen sie es alles wegmachen. Aber ist es wirklich so, dass immer automatisch, wenn geräumt wird, Salz im Spiel sein muss? Fettes Daudum.
Ob das jetzt grundsätzlich immer so ist, das weiß ich nicht. Aber ich bin jetzt ja in den, also gerade auch über Weihnachten, Neujahr, kam dann ja doch so ein bisschen der Winter mal hier in den Tieflagen vorbei und die Temperaturen waren so um den Gefrierpunkt teilweise auch drunter und es war so ein bisschen feucht. Und ich bin heute Morgen, bin ich zurückgefahren von Baden hier nach Darmstadt. Heute Morgen bin ich ins Auto gestiegen, waren es minus 5 Grad. Und ich habe noch gedacht, während ich da so gefahren bin, liegt da Schnee in der Mitte? Beziehungsweise es war halt so, also es war eigentlich alles Asphalt, grau, aber du hast halt immer wieder so Kristalle zwischendrin gesehen. Habe ich erst gedacht, ist das Eis oder wie auch immer? Und dann habe ich gesehen, nee, du hast halt quasi diese rhythmischen oder beziehungsweise diese immer wiederkehrenden Streifen an der Seite von diesem rotierenden Salzstreuer. Also in der Mitte war das halt quasi noch liegen geblieben, links und rechts auf den Spuren, wo die Reifen rollen, war das halt schon platt gewalzt, in Anführungsstrichen. Und da wurde auf jeden Fall gesalzen. Und mir ist es jetzt die letzten Tage auch immer wieder aufgefallen, wenn ich gefahren bin, dass du halt wirklich diesen klassischen Salzstaub hast. Wenn das halt einmal geschmolzen war, dann, also gelöst, das Salz, dann die Feuchtigkeit verdunstet, dann bleibt halt so ein ganz weißer, feiner Staubfilm zurück. Und das war überall. Und mein Auto sieht auch von oben bis unten total zugesalzen aus. Also, wenn das in München nicht der Fall sein sollte, Glück für euch. Toi, 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 dass nichts passiert. Bei uns ist es wirklich so, dass ich denke, boah, nee, mit dem Moped jetzt da raus, auch wenn es jetzt heute war, es ja zwar kalt, aber richtig, richtig schönes Wetter hier. Und nee, würde ich nicht machen.
Aber das auf der anderen Seite denke ich mir immer, wir fahren da alle mit den Autos fröhlich rüber. Bisher ist noch kein Auto durchgerostet, außer es war irgendwie so ein alter Daimler oder wer da immer nochmal so die Probleme mit hatte. Aber wir haben ja eine großartige Community. Wenn ihr da draußen irgendwie im Straßendienst oder sonst wo tätig seid, lasst uns mal wissen, ob es da irgendwelche Regelungen gibt oder, wie soll man sagen, Vorgaben, wann Salz, wann einfach nur Rollsplit oder was auch immer eingesetzt wird. info@gasgeflüster.de ist die E-Mail-Adresse. Schreibt es uns, würde mich interessieren.
Und die Maßnahmen dazu. Wenn jemand von euch da draußen unterwegs war jetzt mit dem Motorrad, ne, und sich in den Schnee getraut hat, beziehungsweise in Bereiche, wo die Straße zwar frei, aber ansonsten die Landschaft verschneit ist, sagt uns doch mal, wie ihr die Mopedpflege vornehmt, wenn ihr dann zurückgekommen seid, wie schnell ihr das macht, was ihr macht, um das Moped salzfrei zu bekommen. Das interessiert natürlich vor allen Dingen uns und den Rest vielleicht auch, der denkt, eigentlich ist es schön, aber so meinem Ansatz folgt, na, lieber doch nicht. Das ist natürlich super, super spannend und hilfreich. Lasst uns das gerne mal wissen.
Wobei, und da wieder heute der Tag der fließenden Übergänge, eine Statistik ganz interessant wird, die wir sozusagen selbst erhoben haben in einer der letzten Folgen, haben wir gefragt, hey, wie alt ist denn eigentlich euer Motorrad? Denn es ging ja darum, und da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, Euro 5 Plus hat dafür gesorgt, dass jetzt im Jahresendspurt 2024 viele Motorräder wirklich durch die Hersteller verscherbelt wurden. Zum einen würde mich jetzt interessieren, wer hat sich da eins gekauft? Und wir haben aber gefragt, wie alt ist denn eigentlich euer Motorrad? Und ich habe jetzt zumindest mal die Spotify-Statistiken vor mir. Und ganz spannend ist, wir haben gefragt, wie alt ist dein Motorrad dieses Jahr gekauft? 2 bis 5 Jahre alt, 6 bis 10 Jahre alt oder größer 10 Jahre. Und tatsächlich der größte Anteil, die dort abgestimmt haben, nämlich 44%, besitzen Motorräder im Alter zwischen 2 bis 5 Jahren. Und die zweithäufigste Antwort ist aber das Alter über 10 Jahre. 32%, also fast ein Drittel. Und ich glaube, da kann man schon mit Fug und Recht sagen, dass das wahrscheinlich dann auch Motorräder sind, wo du sagst, hey, wenn da jetzt ein bisschen Salz dran kommt, das wird das Motorrad überleben. Das war die Spotify-Statistik. Jetzt muss ich das noch ein bisschen ausdehnen, weil während ich dieses Fenster geöffnet habe und jetzt zurück in das Aufnahmetool gegangen bin, um den Michel zu suchen, ist er einfach verschwunden. Er war einfach nicht mehr im Bild. Jetzt hat er sich wieder hingesetzt. Michel, willkommen, dass du auch wieder da bist. Erzähl, was war denn bei Instagram das Ergebnis? Weil da haben wir diese Umfrage auch getätigt.
Da hat jetzt tatsächlich ein bisschen der Fehler dafür zugeschlagen. Ich habe dich natürlich reden sehen, mir war aber nicht bewusst, dass du nicht in die Kamera guckst. Hab dir auch ein Zeichen gegeben. Erzähl mal ganz kurz weiter. Denn ich hatte mir die Statistik schon zurechtgelegt, hatte es aber auf dem Smartphone und hatte das auch extra ans Ladegerät angeschlossen. Allerdings war das Ladegerät nicht eingesteckt. Also ich habe das quasi USB-C verbunden und jetzt ist mein Telefon leer gegangen. Das heißt, ich kann nicht ad hoc auf diese Liste zugreifen. Ich werde die Information aber in Kürze hoffentlich nachreichen, wenn mein Handy wieder so viel Saft hat, dass ich hier auf Instagram nachschauen kann.
Also 2025 startet dann auch mal direkt mit ein bisschen Unterstromversorgung, aber man kennt es ja nicht anders. Egal, machen wir direkt weiter, weil 2025 ist nämlich auch das Stichwort und wieder der fließende Übergang, Jahreswechsel. Und das bedeutet im Regelfall irgendwelche Veränderungen in der Gesetzgebung. Und so ist es auch dieses Jahr. Und Michael, ich hatte dir das mal vorher geschickt, weil mir das gar nicht so klar war. Du so, ja, alter Schuh, ist ja eh klar, du bist ja das wandelnde Orakel da und ich entdecke irgendwie so 20 Jahre alte News und denke mir so, wow, voll krass. Aber tatsächlich hat sich ein bisschen was getan, das zwar schon länger angekündigt war, wo eine Übergangsregelung gab, die jetzt aber halt eben nicht mehr greift. Was ist passiert? Ab 1. Januar 2025 ist es so, dass Freigaben der Hersteller für Motorräder nicht mehr gelten. Also es gibt eine neue Regelung, wonach abweichende Reifen bei Prüfstellen individuell geprüft und eingetragen werden müssen. Das heißt, sie sind nicht mehr, also alle Reifen, die nicht eingetragen sind im Fahrzeugschein, müssen bei diesen Prüfstellen dann händisch geprüft werden. Früher war es halt eben so, die Reifenhersteller haben das auf Herz und Nieren getestet, Reifen auf andere Motorräder, nee, oder ihre Reifen auf unterschiedliche Motorräder und dann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung gegeben. Und das hat dann gereicht, um da bei der Zulassungsstelle durchzugehen oder auch in der Fahrzeugkontrolle, wie auch immer, keine Probleme zu haben. Das wurde jetzt geändert. Stattdessen muss jetzt ein TÜV-Prüfer oder DEKRA-Prüfer den Reifen sozusagen abnehmen. Im Einzelfall, so wie ich das verstehe, bedeutet für uns Motorradfahrende mehr Bürokratie und Kosten und irgendwie, so wie ich das rausgelesen habe, kein wirklich relevanter Sicherheitsgewinn dadurch. Das ist eben eine Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums, die allerdings, glaube ich, schon vor 5 oder 6 Jahren getroffen wurde, also noch die alte Regierung da am Start war. Und es gab eben eine lange Übergangsfrist, um zu ermöglichen, dass Motorräder oder Reifen, die dann sozusagen relativ frisch gekauft wurden, trotzdem noch problemfrei genutzt werden können. So mein Verständnis. Michel, du bist immer viel tiefer in der Materie drin und da auf jeden Fall detailsicherer. Habe ich das so gut erklärt und gut zusammengefasst oder gibt es irgendwelche Punkte, die du nochmal anpassen musst?
Ja, ich würde das vielleicht noch so ein bisschen erweitern, weil du quasi zwei Begrifflichkeiten verwendet hast, die nicht ein und das gleiche bedeuten. Einmal Reifenfreigabe und Unbedenklichkeitsbescheinigung. Und ich will das vielleicht auch mal in einem konkreten Beispiel symbolisieren, damit die Leute nachvollziehen können, worum es geht. Also du hast völlig recht, die Erstveröffentlichung 2019, damals im Verkehrsblatt und mit der Ansage, dass Reifen, die nicht den Dimensionen entsprechen, also diesen technischen Eigenheiten, wie sie in den Fahrzeugpapieren vermerkt sind, nicht auf Motorräder montiert werden dürfen, ohne dass eine Freigabe durch eine Prüfinstanz erfolgt, also TÜV oder DEKRA. So, das war vorher möglich durch die von dir beschriebenen Unbedenklichkeitsbescheinigungen. Das ist Standardprozedere, das machen die Hersteller auch heute immer noch. Also wenn ein Hersteller einen neuen Reifen auf den Markt bringt, dann werden die in den verschiedenen Dimensionen auf verschiedensten Motorrädern getestet, weil die ja natürlich sicherstellen müssen, dass die verschiedenen Modelle mit diesen Motorrädern sicher fahren. Da gibt es diese Unbedenklichkeitsbescheinigung. Bis dahin, also bis offiziell 1.1.2020, war das quasi ausreichend. Das Mitführen hat gereicht, da musste nichts vermerkt oder eingetragen werden. Das ist jetzt anders, allerdings ist das Prozedere so ein bisschen diskussionswürdig auch schon in den letzten Jahren gewesen, weil der TÜV-Prüfer im Endeffekt nichts anderes macht, als sich die Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers anschauen und dann trägt er das ein, weil die ja diese Testfahrten in dem Rahmen überhaupt gar nicht machen können. Das machen ja immer noch die Hersteller, nur die haben die Möglichkeiten, das in dem Rahmen quasi abzubilden. So, und jetzt zu diesem Beispiel, das ich angesprochen habe. Wen betrifft das in Anführungsstrichen? Zum Beispiel Supersportfahrer, das ist jetzt ein Beispiel, um die Zahlenwelt so ein bisschen zu nennen, die ein Motorrad haben, so ich sag mal aus den 2000er Jahren. Da war zum Beispiel bei dem Hinterreifen die Dimension 190-50 nicht unüblich. Später haben die Hersteller nachgezogen, es gab eben 190-55, ein etwas höherer Querschnitt. weil es bessere Fahreigenschaften hat. Und das passt auch auf die Motorräder in der Regel problemlos drauf. Das haben auch die Hersteller der Reifen geprüft und getestet. Und bis jetzt hat es eben gereicht, wenn du einen 190-55 Hinterreifen hattest und 190-50 eingetragen war, die Unbedenklichkeitsbescheinigung mitzuführen. Und da warst du quasi auf der sicheren Seite. Jetzt ist quasi diese Übergangsfrist abgelaufen. Du hast es angedeutet, Reifen, die vor dem 1.1.2020 produziert wurden, durften immer noch in Kombination mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung auf dem Motorrad montiert werden und gefahren werden. Das fällt jetzt weg. Das heißt, wenn jetzt du in die Polizeikontrolle kommst, du hast so einen Reifen drauf montiert, sagen wir mal DOT 50, 09, also quasi 19, 50, 19, also 50. Woche 2019, dann wäre der jetzt quasi raus aus dieser Übergangsfrist. So. Und es gibt aber noch eine zweite Variante, die betrifft diejenigen, die ältere Fahrzeuge haben, die keine EU-Typenzulassung haben. Also, früher war es ja so, dass oftmals in den Papieren nicht nur eine Reifendimension eingetragen war, sondern auch eine Fabrikatsbindung. Also, da stand dann explizit drin, zum Beispiel Metzler als Hersteller, dann Modell XY und dann die entsprechende Dimension oder das gleiche von Bridgestone, Modell XY und die entsprechende Dimension. Und du warst quasi an das gebunden, was in den Papieren stand. Das war das, was du fahren musstest, es sei denn, du hattest so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Da hat wieder auch quasi dieser Weg sozusagen gegriffen. Und das ist jetzt auch hinfällig. Das heißt, wenn ihr kein Fahrzeug habt, das könnt ihr quasi an euren Papieren nachlesen, das keine EU-Typengenehmigung hat und ihr habt eine entsprechende Fabrikatsbindung in den Papieren eingetragen, also Reifenhersteller, Modell, Dimension fix eingetragen, dann müsst ihr das heute austragen lassen. Also ihr müsst auch zum TÜV gehen, das quasi testen lassen, dass das Modell, was du jetzt drauf hast, passend ist und dann quasi diese Austragung vornehmen lassen, dass eben nicht mehr dieses spezielle Modell drinsteht. Also relativ viel Aufwand dafür, dass die ganzen Hersteller mehr oder minder im Vorfeld schon die Arbeit gemacht haben, also Reifenhersteller, und diese Unbedenklichkeitsbescheinigung zur Verfügung stellen. Einfach jetzt die Basis für den TÜV zu sagen, ja, okay, das passt, Stempel drauf, weiß nicht, 60€ abkassiert, ich habe keine Ahnung, was das kostet. Aber im Endeffekt ist es aus meiner Perspektive hauptsächlich eine neue Möglichkeit oder eine erweiterte Möglichkeit, über Eintragungen den einen oder anderen Taler ins Säckel zu verdienen.
Nervt. Nervt. Hardcore. Sorry, ich habe mich hier schon an verschiedensten Stellen mal ausgelassen. Über TÜV und DEKRA, nicht über die Institution, dass es die gibt und sicherstellt, dass wir irgendwie einigermaßen gescheite Fahrzeuge auf den Straßen haben. Aber diese Bürokratie-Scheiße und hier nochmal und oh, du hast TÜV 2 Monate überzogen, geht ja gar nicht. Dein Motorrad ist deswegen jetzt ein Schrotthaufen, wir müssen intensiver prüfen. Leck mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Aber egal. Hast du mittlerweile die Zahlen parat von den Ergebnissen, wie alt die Motorräder sind, weil das spielt ja eben damit auch rein. Da hätten wir wieder den fließenden Übergang. Ältere Motorräder sind eher betroffen von dieser Reifenthematik als jüngere Motorräder. Das Ergebnis geht ja dahin, dass doch wirklich relativ viele ältere Motorräder haben, wobei auch auffällig war, viele haben uns geschrieben und die haben dann halt gleich von ihren 3 oder 4 Motorrädern erzählt und dann war gerne mal eins dabei, das halt so 1 Jahr alt ist, das nächste war dann irgendwie 5 Jahre alt und dann halt noch so 3, die halt älter als 10 Jahre alt waren. Also das ist sicherlich auch ein Faktor, der dort mit reinspielt. Michel, du guckst jetzt ganz intensiv. Hast du was für mich?
Ja,
du bist jetzt der Jörg Schöneborn des Motorrad-Podcasts.
Ja, ich werde hier an meine digitale Wand gehen und gleich mir die Statistik hervorholen. Soweit sind wir leider noch nicht, aber ich kann das zumindest hier von meinem nun wieder erweckten Smartphone ablesen. Gasgeflüster Instagram-Umfrage. Und tatsächlich sind Motorräder, sehr neue Motorräder, unterrepräsentiert, will ich jetzt mal sagen. Mit gerade mal 7% der Angaben mit einem Alter von unter 1 Jahr. Der Schwerpunkt, das finde ich aber tatsächlich auch überraschend, liegt im Bereich zwischen 2 und 5 Jahren. Das macht 60% der Teilnehmenden der Umfrage aus. Finde ich beachtlich. Vor allen Dingen, wir hatten es ja vor einigen Folgen mal vom Durchschnittsalter des deutschen Motorrades. Und das, was war das? Das war mal irgendwas zwischen 12 und 18 Jahren irgendwas, ne? Also relativ hoch. 20% der Hörerschaft haben ein Motorrad im Alter zwischen 6 und 10 Jahren und 13% geben an, viel zu alt, braucht neu. Also das geben sie natürlich nicht an, das war eine Umfrageoption, die Jan hier ausgewählt hat.
Also statistisch auch wirklich hieb- und stichfest, so eine Frage zu stellen. Aber es wird halt deutlich.
Vor allem bei den drei Teilnehmenden weiß ich überhaupt gar nicht, wie man auf solche diese Angaben hinkommt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es haben natürlich deutlich mehr Leute teilgenommen. Also wie repräsentativ die ganze Geschichte ist, ist ein bisschen fraglich, aber gibt zumindest so einen groben Eindruck. Und ist ja nicht so weit weg von dem, was du vorhin auf Spotify auch gesagt hast, ne?
Ja, genau. Kommt ziemlich gleich. Also deswegen, jetzt würde mich interessieren, Enduro Stefan und Marco, was wie alt eure Motorräder da sind, mit denen ihr dort durch den Schnee unterwegs gewesen seid. Lasst es uns mal auf jeden Fall wissen.
Werbung. Was macht für uns Motorradfahren aus? Freiheit, Abenteuer und die besten Routen, die man finden kann. Und genau da kommt Kalimoto ins Spiel. Unsere bevorzugte Navigations-App, die speziell für Motorradfahrende entwickelt wurde. Dank des einzigartigen Kurvenalgorithmuses führt dich die App automatisch auf die spannendsten Straßen, abseits von Autobahnen und immer mit den besten Kurven. Einfach die kurvenreiche Route auswählen und ab geht's, pure Fahrfreude ab dem ersten Kilometer. Aber Kalimoto kann noch mehr. Du kannst ganz einfach Points of Interest wie Cafés, Aussichtspunkte oder Tankstellen in deine Touren einbauen und so deine Route perfekt auf deine Bedürfnisse abstimmen. Mit Kalimoto kannst du bequem die Route am PC planen und direkt aufs Smartphone übertragen. So wurde auch unsere Reise nach Bosnien ein Kinderspiel. Wenn du spontan einen Umweg fahren möchtest, kannst du auch auf dem Handy die Route jederzeit anpassen. Während der Fahrt kannst du die Tour mit Kalimoto nicht nur tracken, sondern bereits vorher per Link mit anderen teilen. So war es egal, ob Michel oder ich vorausfuhren, da wir über die Teilenfunktion immer die gleiche Strecke hatten. Neugierig? Dann schau über den Link in den Shownotes bei Kalimoto vorbei und hol dir die App. Auf der Website von Kalimoto erhältst du mit dem Code GIBGAS zusätzlich 20% Rabatt auf deine Jahresmitgliedschaft. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast.
Spannend, spannend. Aber es gab ja noch eine andere Veränderung und die hatten wir ja schon mal auch so ein bisschen angekündigt. Die Euro 5 Plus Norm, die seit 2025 gilt. Das heißt eine neue Abgasnorm, wenn ich das so richtig beschreiben darf. Motorräder müssen die erfüllen, sonst werden sie nicht mehr zugelassen. Und deshalb wurden im vergangenen Jahr relativ viele Motorräder einfach mal noch zugelassen, was euch die Chance gibt, auch noch bei den Händlern, also nicht nur auf dem Gebrauchmarkt, gute Tageszulassungsmotorräder zu ergattern, wenn es gut läuft. Aber Michel, du wolltest zu dem Thema unbedingt noch was loswerden.
Ja, absolut. Wir haben das jetzt ja zigfach thematisiert, auch im Zusammenhang mit den genannten Motorrädern, vor allen Dingen im speziellen Beispiel KTM, weil die ja die Hütte voll haben, die Motorräder stehen auf dem Lager. Sind viele noch Euro 5, also nicht Euro 5 Plus, und die hätten jetzt natürlich ein riesiges Problem. Und in diesem Zuge habe ich eben auch nochmal geschaut, was versteckt sich denn alles dahinter. Wir hatten das ja auch hier in der Sendung schon mal zum Thema Geräuschemissionen, weil Euro 5, oder diese Normen sind ja hauptsächlich Emissionsnormen. Das ist zum einen das Abgasthema, was du gerade angesprochen hast, mit drin. Und zwar greift da jetzt OBD2 oder OBD2, Onboard-Diagnose 2, bedeutet, dass die Motorräder jetzt die Möglichkeit haben müssen, über ein Onboard-Diagnosegerät Daten über die Abgasemissionen auslesen zu lassen. Das ist quasi ein Aspekt. Der wichtigere und den es quasi in der letzten Zeit doch ausführlich ging, über alle Medien hinweg, ist natürlich der, die Emissionen im Fahrzustand betreffenden, also die quasi die Fahrgeräuschemissionen. Bisher war das ja so, dass quasi die, ja, ich sag mal, Emissionsmessung relativ unrealistisch war, weil halt in einem bestimmten Gang, in einem bestimmten Drehzahlbereich quasi die Emissionen gemessen wurden und darüber und darunter mehr oder minder die Hersteller die Möglichkeit hatten zu machen, was sie wollen. Stichwort Klappensysteme im Auspuff. Ducati hat man ja auch schon davon, ne? Stichwort, man fährt hier durch einen Tunnel in München und die Street Fighter V4 fängt an zu bollern, dass du dich eigentlich unterm Helm schämst. Auch wenn es noch so schön ist, ist es halt einfach doch zu laut. Und das wurde massiv angepasst. Und für die, die das hier so ein bisschen genauer wissen wollen, habe ich auch mal, ich sag mal, das Prozedere mit herausgegriffen. Denn es ist so, dass unter der Euro 5 Plus Form die Grenzwertkurven in einem ganz anderen Bereich eingehalten werden müssen. Und zwar in einem Geschwindigkeitsbereich zwischen 10 und 100 km/h, also quasi die Bereiche, in denen du legalerweise, muss man sagen, auf der Landstraße bzw. im Stadtverkehr unterwegs sein kannst. Und jetzt kommt die eigentliche große Änderung, und zwar im Drehzahlbereich bis 80% der maximalen Drehzahl, das ist schon sehr beachtlich, und das auch in jeder Gangstufe, also quasi erster bis sechster oder fünfter oder vierter Gang, je nachdem, was du für ein Fahrzeug hast, bis 80% der Maximaldrehzahl, also gerade bei den Supersportlern sind wir da halt schon im Bereich über 10.000 Touren, bei den 600 dann auf jeden Fall, also schon sehr hochdrehend und das quasi in jedem Gang, und damit hat man einfach ein viel realistischeres Bild dessen, was an Emissionen da in die Welt geblasen wird, vor allen Dingen eben auch durch diesen Umstand, dass eben der komplette Drehzahl, in Anführungsstrichen fast der komplette Drehzahlbereich, abgedeckt wird. Und das ist eben das, was die Hersteller jetzt beachten müssen. Und es gibt aber noch eine weitere Änderung, die war mir gar nicht so wirklich bewusst. Das habe ich jetzt entdeckt in einem Artikel auf Heise Online. Da schreibt der geschätzte Kollege Clemens Gleich regelmäßig in der Motorradrubrik. Und der hat tatsächlich noch den Aspekt der Haltbarkeit mit angeführt. Denn es war so, dass bei der seit 2020 gültigen Norm Euro 5, also noch ohne Plus, die Hersteller die Dauerhaltbarkeit durch ein relativ einfaches Verfahren belegen konnten. Bei Motorradmodellen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 130 km/h gab es quasi für das Homologationsmodell die Möglichkeit, 3500 Kilometer zu testen, also quasi das Ding 3500 Kilometer zu betreiben. Das macht 10% des von der EU aus als Dauerhaltbarkeit vorgesehenen Strecke von 35.000 Kilometern aus.
Der Rest mehr sehen die nicht vor? Das ist ja ultra wenig.
Ja, pass auf. Also 35.000 Kilometer sehen die für dieses Motorrad vor. Ja, ne? Ja, und nur 10% mussten theoretisch in einem Betriebszustand getestet werden. Und der Rest konnte quasi über, ich sag mal, Simulation bewertet werden. Es war aber so, dass die Werte da in dem Fall 30% besser als die der vorgeschriebenen Norm sein mussten. So, wenn du das gemacht hast, warst du natürlich auf der sicheren Seite. Aber es ist natürlich eine, ich sag mal, eine Simulation. Und jetzt ist es so, für die neue Euro 5 Plus, dass die Extrapolation nicht mehr ganz so einfach ist. Es muss ein stärkerer Nachweis über die Dauerhaltbarkeit erbracht werden. Hersteller können dazu zum Beispiel die kompletten 35.000 Kilometer auf einem Prüfstand in einem vorgegebenen Messzyklus absolvieren. Kennen wir tatsächlich auch so ein bisschen aus der Automobilindustrie, Stichwort Dieselgate, und die Ergebnisse messen. Oder zweite Variante, sie dürfen die Hälfte der Strecke messen und die zweite Hälfte quasi aus diesen Messergebnissen ableiten. Da auch wieder Berücksichtigung von Degeneration des Katalysators, was man quasi so aus der Autoindustrie kennt, weil die ja hauptsächlich irgendwie auf thermische Art und Weise degenerieren, kann man die Daten zugrunde legen, das dann extrapolieren. Also eigentlich jetzt, du hast es ja gerade schon angesprochen mit deiner Überraschung, positiv für den Endnutzer, weil wirklich Haltbarkeit mehr im Betriebszustand bewiesen werden muss und sich jetzt nicht auf diese 3.500 Kilometer Datengrundlage verlassen werden konnte und dann zu sagen, hey, wir extrapolieren das jetzt mal hoch für die restlichen 90% der schon recht geringen Dauerhaltbarkeit von 35.000 Kilometern und sind dann quasi hier mit einem ganz tollen Produkt am Start, ohne es jetzt wirklich genau zu wissen.
Also nach dieser Motorradreifengeschichte jetzt auch nochmal eine gute Entwicklung oder eine gute Veränderung, kann man so sagen. Taugt uns, gefällt uns, aber jetzt geht's direkt weiter nach dem großen Theoriegefasel, wollen wir uns ein bisschen mehr der Praxis annehmen, denn Winterzeit ist ja jetzt nicht unbedingt gerade unter den jetzigen Bedingungen absolute Fahrzeit, umso mehr aber die Zeit, um sich ein bisschen mit der Technik, dem Drumherum und so weiter auseinanderzusetzen. Ich glaube, das Thema haben wir schon öfters mal irgendwie auch angesprochen, was man rund um das Motorrad machen kann. Ich bin's jetzt gerade nochmal durchgegangen, hab mein Motorrad natürlich nicht geputzt, hab auch keinen Reifendruck eingestellt. Dafür aber die Batterie angeklemmt, sodass, wenn das Wetter irgendwie dann doch mal wieder taugt, ich zumindest zur Tankstelle fahren kann und dann den Reifendruck prüfen kann, den Motorradputz verschieben kann und einfach ein paar Kilometer abspule. Das ist natürlich irgendwie so ein Standardding, ganz wichtig, das haben wir auch schon mal gesagt, wenn es dann wieder losgeht und das Motorrad etwas länger stand, dann macht mal so einen groben Check, guckt irgendwie, gehen alle Lichter noch, alle Blinker noch, passt es irgendwie so, wie fühlt ihr euch? Aber, was ja viele vergessen ist, es geht ja nicht nur darum, das Motorrad und die Fahrtechnik in Betrieb zu halten, sondern auch das irgendwie drum und dran. Und das ist mir mal aufgefallen, als ich jetzt so in diesen Keller bei mir reinlief und irgendwie nach langer Zeit, die ich nicht mehr da unten drin war, meine ganzen Motorradklamotten mal wieder so gesehen habe und auch so festgestellt habe, scheiße, mein Helm lag dann noch so lieblos ins Regal geknallt, mit den Handschuhen so reingekrumpelt, kennst du selbst, ne?
Ja.
Und das ist vor allem halt deshalb gefährlich, weil bei uns im Keller, also das ist in so einem Mehrfamilienhaus und so ein riesengroßes Ding, in den ersten zwei, wie nennt man das, Parzellenabteile, wie auch immer,
ja,
wo irgendwelche Leute ihren Keller haben, Schimmel festgestellt wurde. Der ist zum Glück nicht bis hinten, dort wo meine Parzelle ist, durchgedrungen, aber bedeutet, Luft ist feucht, zu feucht, es hat negative Auswirkungen und sowas kann tatsächlich ja auch mit Klamotten passieren, dass die, die anschimmeln, bedeutet für mich erstmal, oh Schreck, und dann schnell die Handschuhe da raus und mal geschaut, wie trocken es ist. Die Chance dann gleich ergriffen, war trocken, hab's dann nass gemacht, indem ich ein bisschen Helmpolsterreiniger da mal reingeschmiert hab und den Helm mal so ordentlich ausgebürstet hab oder wie man das auch immer nennen mag, dann zum Trocknen ausgelegt hab. Und jetzt steht für mich noch auf der Agenda, diese Winterzeit nämlich auch nochmal zu nutzen, um mich um den Rest der Bekleidung so ein bisschen zu kümmern, weil da gibt's ja tatsächlich doch einiges, was man mal machen kann. Haben wir schon mal drüber gesprochen, Textilkombi kann mit dem geeigneten Programm in die Waschmaschine, Polster ausbauen, oder wie nennt man das, Protektoren?
Protektoren, so, ja.
Lederkombi wäre jetzt auch so ein Thema, das geht jetzt halt alles wieder so in die Richtung Putzen, was mich natürlich massiv nervt, aber sollte ich jetzt doch mal angehen, so ein bisschen drüber wischen und dann kann man die ja auch ganz gut einfetten, um das Fett mal geschmeidig zu halten. Oh, Schreck, mir fällt gerade ein. Alter, ich bin das letzte Mal mit meinen Pornoletten gefahren, da waren wir in Bosnien. Und entsprechend, da sind wir ja Offroad gefahren mit den Enduro-Motorrädern.
Ja.
Müssen die auch noch aussehen.
Oh, krass. Oh, krass. Das ist natürlich zäh, muss ich sagen. Und jetzt die Frage, stehen diese Pornoletten auch im Keller?
Ja.
Okay. Also, pass auf. Warum?
Ja, sonst wäre das wahrscheinlich ja aufgefallen. Meine Freundin wäre ja irgendwann mal reingekommen oder mein Hund mit der Spürnase direkt einfach tot umgekippt, weil die müssen ja...
Ja, weil Janse auch seine stinkenden Socken einfach noch reingestopft hat, so wie er beim Helm die Handschuhe, die feuchten quasi reinschaut, ja, da noch die feuchte Unabuchs und die Handschuhe, nein. Also
was
wirklich,
ich nicht sehe, kümmert mich nicht, weißt du, das ist halt das Thema.
Vergiftungsalarm, aber Vergiftungsalarm ist an der Stelle auch das passende Stichwort. Und warum frage ich das jetzt explizit als Auslöser deine Stiefel betreffend? Denn ich hatte tatsächlich auch schon Kleidung im Keller hängen, wie das ja wahrscheinlich viele machen. Mhm. Und das war sogar in einem relativ warmen Keller, also nicht dieser klassische Mehrfamilienhauskeller, wo du halt quasi unbeheizt ist und quasi die nackten Betonwände und sowas hast, sondern es war bei uns im Einfamilienhaus unten im Keller und der ist so gebaut, dass er quasi auch ausgebaut werden kann, dass du quasi eine Einliegerwohnung theoretisch reinmachen könntest. Also von den Bedingungen relativ gut. Die Klamotten hingen aber, also explizit Lederjacke, hing im Schrank relativ dicht an dicht mit anderen Klamotten und war auch ungeputzt. Und was ist tatsächlich passiert? Und jetzt geht quasi die Info an dich raus und an viele von euch da draußen.
Vogelnest. Noch habt ihr,
nee, nicht Vogelnest. Aber wenn du, egal ob das jetzt Textil ist oder ob das Leder ist, die Insektenreste oder irgendwelche Staubreste auf der Kleidung hast, dann, oder ich sag mal, organische Reste auf der Kleidung hast, dann sind das Keimzellen für Schimmel. Und so war das tatsächlich in dem Fall auch. Ich habe das rausgenommen und es hatten sich halt einfach um diese Insektenpunkte kleine Pilzinseln gebildet.
Mhm.
Und wir wissen ja, ne, das, was du als Pilz siehst, ist ja quasi in der Regel nur der Fruchtkörper. Ne? Das ist ja quasi eine Oberfläche. Der Pilz an sich wächst ja quasi in das Substrat, sage ich jetzt mal, auf eine gewisse Art und Weise rein. Ob das jetzt das Polster ist, ne, oder ob das jetzt das Textil ist von der Kleidung, also Helmpolster in dem Fall, oder das Textil von der Kleidung. Also da auf jeden Fall der Rat an dich: Guck mal nach deinen Stiefeln, mach die mal sauber, weil da ist mit Sicherheit nicht nur Dreck dran, sondern eben, keine Ahnung, auch Insektenreste oder was auch immer. Die kommen ja, treffen dich ja überall während der Fahrt. Und der große und hauptsächliche Rat an der Stelle: solche Klamotten nicht zu eng irgendwie einpacken, am besten an gut belüfteten Stellen, nicht zu feucht, nicht zu trocken. Ne? Also gerade bei Lederbekleidung, das wollen wir auch. Stichwort einfetten. Gibt da ja die passenden Produkte. Ich bin da jetzt auch nicht so drin. Ich habe zum Glück irgendwann mal von Stefan Röttger, der ja auch schon bei uns in der Sendung war, Reinigungszeug zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich mache wirklich, weil ich ja diesen Spezialkombi habe, ich bin gefahren, der hängt bei mir hier im Büro, gut belüftet, steht immer neben mir. Manche Leute kennen den wahrscheinlich auch aus dem Video. Und wenn ich halt herkomme, dann reibe ich den halt auch ab, mache alles, was an Dreck drauf ist, sauber. Und der ist quasi bei 20 Grad gut temperiert. Aber wichtiger Aspekt: macht auf jeden Fall den Check jetzt so schnell wie möglich und guckt, ob eure Sachen unter den passenden Bedingungen gelagert sind. Und ich bin natürlich gespannt, was aus deinen Stiefeln geworden ist. Vielleicht sind sie da sogar schon weggelaufen, weil der Pilz halt das Ding übernommen hat und sich aus dem Staub gemacht hat.
Oder es gibt eine Pfanne Pilze zum Abendessen. Das ist auch völlig okay.
Die keiner will.
Punkt. Ich habe immer noch mein Größe 50 Zweiteiler Lederkombi unten, schwarz, blau, weiß, rumhängen. Der hat mal irgendwie 700-800 Euro bei Vanucci gekauft. Wer den irgendwie braucht. Ja, genau. Wer den irgendwie braucht, ein 20 plus Versandkosten, dann ist es euer. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schickt mir eine Nachricht. Der ist auch noch völlig intakt. Protektoren funktionieren und so weiter. Halt
macht sich. Getragen. Ich habe ja schon Bilder von Jan davon gesehen. Ne? Macht sich auch sehr gut im Fetischclub. Also zumindest bei Jan sah das aus. War halt so ein bisschen, hat so einen Oldschool-Style. Und ich weiß noch, in der Anfangszeit des Internet habe ich Lederkombis recherchiert. Also jetzt ist ja wieder Opa erzählt vom Krieg. Wirklich so die Zeit, wann war das? Wann fing das an? 1900? War das 1900? Ja, 1900. 98? 99 so in der Zeit, wo du dann auch über Plattformen und Suchanfragen schon so einigermaßen suchen konntest.
Was kommt jetzt?
Habe ich tatsächlich mal Lederkombis gesucht, ne? Weil damals konnte ich mir es zwar noch nicht leisten. Ich bin zu der Zeit gefahren mit einer Lederhose, ich glaube damals noch vom Hein Gericke, so einer Textil-Mixjacke, also Leder-Textil-Mixjacke und Bundeswehrstiefel. Ja, also es muss Anfang der 2000er gewesen sein. Anfang der 2000er, ich war schon von der Bundeswehr zurück, ich habe meine Bundeswehrstiefel so zum Fahren angehabt und habe aber immer von geilen Lederkombis geträumt. Und geil ist an der Stelle eben das passende Stichwort. Bin nämlich bei meiner Suche auf einer Seite für so Lederkombi-Fetischisten gelandet. So, dann, also, ne, hast du so Recherche.
Kannst du mal den Link schicken? Vielleicht kann ich da meinen Lederkombi viel teurer verkaufen.
Also, die würden den auf jeden Fall nehmen. War total geil. So, haben dann halt sich weniger auf so Attribute wie Protektion und keine Ahnung, Lederflächen bezogen, sondern wie riecht das Ding, ne? Wie eng sitzt der
Reißverschluss? Passt übrigens ganz gut dazu, weil ich weiß noch, dass wir mal zusammen eine Ausfahrt gemacht haben und du musstest irgendein Motorrad fotografieren und so und ich sollte mich erstmal hinstellen, damit du das Ganze mit der Belichtung hinbekommst und so weiter. Und ich gesagt, ey, schick mal die Bilder. Dann habe ich auch den Ordner bekommen, den hast du einfach nur genannt Cockring Young.
Ja, und das ist nämlich genau dieses Bild in diesem Lederkombi. Das wurde tatsächlich auch ein Titelbild von der Folge. Ich guck gleich mal, welche das gewesen ist. Da sieht man dich so ein bisschen sehr sexy in Posen geworfen und sexy Posen gab es eben auf dieser Lederfetischseite eben auch. Da hast du ja irgendwelche Typen gesehen, die sich in dieser Lederkombi mit nichts drunter irgendwo in der Kiesgrube gesuhlt haben oder geregnet. So auf, also es war ganz, ganz weird. Da fällt mir direkt der String-Emil ein. Also kennst du den String-Emil noch? Also was? Ganz, ganz, ganz weit abgebogen. Aber auch Mobilitätsthema. String-Emil hat sich nämlich, war so ein haariger Typ, relativ schlank und der hat sich immer in Strings fotografiert neben seinem, ich glaube, der hat damals einen E30 BMW gehabt. Also auch da, das war, wie gesagt, die wilde Zeit des Internets in den Anfangsjahren. Da wurden im bist du immer noch über solche Dinge gestolpert. Und man muss natürlich dazu sagen, irgendwie täuscht das ja auch so ein bisschen. Weil ich glaube, 80% aller Internet-Visits passieren immer noch auf Pornoseiten, wenn ich da statistisch gut bewandert bin. Du findest es nur nicht mehr ganz so einfach, weil die Suchseiten das halt inzwischen unterdrücken. Also damals war das war noch der wilde Westen des Internets.
Bisher, ne? Mussten wir den Podcast noch nicht indizieren. Das könnte sich mit der heutigen Folge ändern. Tatsächlich.
String Emil sei Dank.
Kurz ein Schwenk an der Seite. Das hat sich ja weiterentwickelt. Mittlerweile steht gegenüber meiner Wohnadresse auf der anderen Seite regelmäßig so ein Porsche Cayenne. Allerdings nicht so Schickeria München-Style, Baujahr jetzt maximal 2 Jahre her oder so, sondern noch so ältere Generation, immer mit einem Kupplungsding hinten dran und da ist ein Anhänger dran und auf dem steht fett Dackel-Hub. Also Dackel wie der Hund. Mhm. Und Hub, wie man es von anderen Seiten manchmal vielleicht kennt, also HUB. Und habe ich das dann mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, was das ist. Und irgendwie machen die Fotos mit lauter Oldtimern, also auch hier wieder der Mobilitätsbezug, der ist in diesem Podcast doch einfach sehr, sehr wichtig. Und in diesem Podcast, in diesen Oldtimern oder an diesen Oldtimern sind halt diese klassischen Pin-Up-Girls, nennt man es, glaube ich, und immer irgendwelche Dackel.
Also echte Dackel oder Wackeldackel?
Echte Dackel. Echte Dackel. Die laufen da rum so. Also ich glaube, der Gründer hat sich da hingesetzt und gedacht, okay, wie kann ich irgendwie, ich möchte einen Fetisch bedienen oder irgendeine Nische, in der ich mich erfolgreich platzieren will, aber eine Nische reicht mir nicht, setze ich doch mal 3 zusammen. Naja, das Oldtimer-Segment ist ja irgendwie ganz gut.
Pin-Up-Girls sind sowieso spitze.
Funktionieren irgendwie immer. Und dann nehmen wir vielleicht mal noch HundeliebhaberInnen mit und platzieren da halt so ein paar Dackel. Die sehe ich, da musste ich jetzt gerade mal nur dran denken, aber jetzt sind wir schon sehr weit abgebogen. Eigentlich waren wir beim Thema Pflege, so drumherum, also was ich mir auch irgendwie mal überlegt habe, ist grundsätzlich die Recherche eines neuen Helmes, weil meiner ist einfach schon wieder ultra alt. Jetzt ist das Thema bloß so, du hast es anfangs angesprochen, das Schikaria-Leben auf der Berghütte in Österreich hat sein Tribut gezahlt, wie auch immer,
gezollt. Also du Verbindung kannst Tribut dessen, zollen oder es hat Tribut gefordert?
Ja, es hat sein Tribut gefordert, mir auch egal. alles so mit der Kombination, dass ich mich selbstständig gemacht habe und es jetzt noch nicht so ist, dass der Lebensstil zu dem Einkommen passt, aber das ist ein anderes Problem so. Bedeutet, ob es der Helm wird, sei mal dahingestellt. Aber was ich auf jeden Fall dann alternativ machen könnte und was auch ein Tipp ist, ist einfach mal auch das Visier anschauen. Weil oft ist der Helm ja noch irgendwie völlig in Ordnung, auch noch gar nicht so alt. Aber man merkt es dann vielleicht auch immer so an den Herbsttagen oder dann in den Frühjahrsausfahrten, wenn die Sonne noch nicht so hoch steht und so am Horizont ist, dann ist die Sicht eh kacke, weil die Sonne da halt reinballert. Und dann kann es durchaus mal sein, dass durch verschiedene Kontakte das Visier ja ordentliche Kratzer bekommen hat. Und die behindern bei sowas das Sichtfeld doch nochmal extrem. Man merkt wirklich, wie so die, Lichtstrahlen daran auch nochmal gebrochen werden, spiegeln können, die Sicht einschränken. Also grundsätzlich der Appell, nutzt die Winterzeit, eure Ausstattung mal so ein bisschen zu überprüfen, zu gucken. Geht ja jetzt nicht darum, sinnlos Geld auszugeben. Weihnachten war wahrscheinlich für alle irgendwie immer auch mal so ein bisschen teure Zeit. Jetzt im Januar kommt immer die ganzen Steuern und Versicherungen fürs Auto. Aber es gibt ja auch den Februar. Ich finde es immer eine ganz gute Chance, neben der Motorradtechnik, die man in der Winterpause checken kann, auch mal dort drauf zu achten. Habe ich irgendwas vergessen?
Vergessen hast du, glaube ich, nichts. Worauf ich aber nochmal eingehen wollte, ist das Thema Motorrad in der Garage, weil du das mit dem Luftdruckprüfen angesprochen hast. Für diejenigen, die sich gefragt haben, warum muss ich den Luftdruck prüfen, wenn das Motorrad in der Garage steht? Das hat was mit der Standzeit zu tun. Da sind wir auch wieder wirklich explizit bei diesem Reifenthema, hat man ja vorhin schon. Ältere Reifen, wenn das Motorrad lange steht und der Luftdruck zu niedrig ist oder grundsätzlich der Reifen Luft verliert, das passiert ja über die Zeit einfach so ein bisschen, dann kann es sein, dass sich so ein wie so eine Art Standplatten bildet. Den muss man nicht unbedingt sehen. Also es ist jetzt nicht, dass es sehr, sehr ausgeprägt ist, aber das ist was, was zum Beispiel beim Bremsen sich dann bemerkbar machen kann, dass man quasi dann einen Punkt hat, der etwas flacher ist und wenn man dann stark bremst, da die Belastung einfach größer ist oder wenn du jetzt ein älteres Motorrad hast ohne ABS, ne, das Motorrad dann an dieser Stelle eventuell eher zu einer Vollbremsung oder zum Blockieren neigt, weil die Auflagefläche so groß ist. Also das ist ein Aspekt und grundsätzlich das Fahrverhalten dadurch beeinflusst werden kann. Und warum soll man dann den Luftdruck kontrollieren? Man kann diesem Standplatten so ein bisschen vorbeugen, indem man den Luftdruck eben erhöht, wenn man das Motorrad in die Garage stellt. Also klassisches Beispiel, wir haben jetzt irgendwie 2,5, 2,7 empfohlene Luftdruck, ne? Und man geht dann eben auf 3,3 und 3,5 für vorne und hinten, damit zum einen der Reifen mehr Stabilität durch den Druck innen hat und er wird mit Sicherheit Luftdruck verlieren über die Standzeit. Nicht zu sehr in den negativen Bereich sozusagen bekommt. Das ist aber natürlich nur dann relevant für den oder diejenige, die das Motorrad einfach wirklich auf dem Ständer, also auf dem Motorradständer, Seitenständer stehen hat oder quasi auf dem Hauptständer und nur eine Seite das Rad den Boden berührt. Wenn man das Motorrad jetzt die Möglichkeit hat, es aufzubocken über einen Gabelständer, über Gabelbrücke und über einen Hinterradständer, dann spielt das natürlich keine wirkliche Geige, da ist es irrelevant.
Oder wie ich auf dem Montageständer, deswegen konnte ich das, glaube ich, so sehr selbstbewusst raussagen, dass mir der Reifendruck so ein bisschen Schnuppe war, ist genug drin. Aber aus den genannten Gründen habe ich dem jetzt das so ein bisschen vernachlässigt, muss ich ehrlich sagen, soll das nicht entschulden. Aber ja, wichtiger Punkt. Und Check ist natürlich auch immer so ein bisschen der eigene Formcheck. Motorradsaison, wir wissen alle, Fahren und Übung macht den Meister. Wir hatten ja letztens mit Martin ja auch eine ganz tolle Folge dazu, was so die Beweglichkeit auf dem Motorrad angeht. Und der Michel macht es gerade in der Kamera schon vor. Das eine ist ja natürlich die Fahrpraxis, die Bewegung auf dem Motorrad. Die wird immer flüssiger, umso mehr man fährt. Und im Winter neigt man dazu halt ordentlich einzurosten. Und der Michel nutzt jeden Podcast, um dem vorzubeugen, indem er so ein paar Bewegungen macht. Und er hat ja aber auch angekündigt, den Dry January, über den Erfolg müssen wir jetzt gar nicht zu sprechen. Ich habe jetzt bloß gedacht, ich ziehe jetzt auch mal mit, nutze den Januar nach der Verfettung im Dezember, die sich bei mir immer anstellt, um wieder ein bisschen klarer zu werden und vor allem nicht diese heimliche Kalorien-Viecher in meinen Kombi krabbeln zu lassen, die den dann wieder enger nähen. Wie schaut's bei dir aus? Was machst du so in Vorbereitung auf die nächste Saison? Unsere Gasgeflüster-Ausfahrt, so sei sie denn oder wenn sie denn kommt, genauso wie unser Rennstrecken-Event, 5. oder 6. Mai, man möchte es nochmal sagen, ich glaube, es sind noch ein paar Spots frei, 2 oder 3.
Ja, es sind tatsächlich ein paar Spots frei. Also wer noch Lust hat und mitkommen möchte, wendet euch einfach an uns. Ich gebe dann die Informationen weiter, schicke euch die E-Mail mit den ganzen Anmelde- bzw. Hintergrundinformationen, die es braucht. Und die Frage, was mache ich so? Sprichwort, ich sauf Uso, was machst du so? Uso sauf ist jetzt natürlich überhaupt gar kein Thema im Dry January. Und ich habe jetzt wieder angefangen mit
Koksen.
Ja, genau. Das zügelt den Appetit. So ein bisschen jeden Morgen so ein kleines Näschen, so, dann schaffe ich es einfach bis nachmittags mit bei, ohne was zu essen und bin aber sowas noch produktiv auch und talkative, so wie jetzt hier. Nein, das ist natürlich nicht so, sondern ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal Intervallfasten gemacht. Also diese 8 Stunden Essen, 16 Stunden nix. Kennst du das?
Ja, habe ich abgelehnt.
Aus welchem Grund?
Ich esse für mein Leben gerne.
Ja, ich esse für mein Leben auch gern. Und in diesen 8 Stunden kannst du ja quasi auch so viel essen, wie du willst. Es geht da hauptsächlich drum, quasi die Insulinproduktion bzw. die Aktivität der Bauchspeicheldrüse wieder in normales Maß zu bringen, weil der Körper eigentlich wohl nicht dafür vorgesehen ist, regelmäßig in kurzen Abständen Nahrung aufzunehmen. Und da schafft man quasi über eine gewisse Zeit so eine Regenerationsphase. Und positiver Nebeneffekt: wenn du halt nur 8 Stunden Zeit hast und zwischendurch aber noch ein normales Leben führst, skippst du mehr oder minder automatisch eine Mahlzeit und nimmst dadurch halt einfach auch grundsätzlich ein bisschen weniger Kalorien auf. Hat bei mir damals im ersten Anlauf, aber auch in Kombination mit Sport, da komme ich aber gleich noch dazu, weiß nicht, damals 4 Kilo in 4 Wochen oder sowas, war beachtlich. Und da ich ja nicht nur über den Winter einroste, sondern einfach auch schon aufgrund des Alters immer steifer werde, also jetzt, was die Beweglichkeit betrifft, habe ich mich auch dazu entschlossen, mehr so Yoga und Bewegungsübungen mit einzubauen.
Ey, Michel, wollen wir nicht mal irgendwie, wenn ich das nächste Mal
bei dir Fitness-Video zusammen mit Leggings?
So ein Stretch-Video machen, aber so Eric Prydz Call on Me mäßig.
Ich habe genau die Melodie sofort im
so ganz enge Sachen und das dann auf diesem Kanal veröffentlichen. 20 Minuten Biker-Yoga oder Biker-Stretch mit Jan und Michel. Und da sind wir bei dem, wie heißt
da der? Da sind wir wieder beim String-Emil, ja, genau. Und so schließt sich der Kreis. Guck mal, der Jan ist einfach doch fasziniert, ne? Vorhin hat er noch so getan.
Ja, ich mach das und dann auch in meinem Cockring-Leder-Kombi.
Ja, unbedingt. Also da hast du es natürlich noch schwieriger, weil das Ding sich, also das war ja damals schon super steif, ne? Knieschleifen war ja nicht so easy und jetzt hast du vielleicht auch doch noch den einen oder anderen Muskelstrang, / Fettröllchen dazu bekommen. Das könnte natürlich herausfordernd werden. Also
Reißverschluss platzt auf, dann ist es ein Selbstläufer.
Ja. Aber ich würde sagen, wir sehen da mal erstmal von ab, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Fanboy oder das eine oder andere Fangirl geben könnte im Nachgang, wenn man Jan in seinem Cockring-Lederkombi gesehen hat. Aber ja, also wir schweifen schon wieder ab. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ich habe mir so, ja, weil ich nicht so ein großer Fan bin von dieser Fitnessstudio-Geschichte, weil ich denke, okay, da brauche ich irgendwie noch 20 Minuten, um irgendwie hinzukommen und dann ist die Einstiegshürde schon so hoch, versuche ich quasi alles irgendwie so in Eigenregie zu machen, so mit Körpergewichtsübungen, habe mir jetzt zum 3. Mal in Folge die Asana Rebel App geshoppt, ne? Die kostet quasi einen Bruchteil dessen, was ein Fitnessstudio-Besuch kostet und wenn ich dann 10-mal im Jahr eine Übung dort gemacht habe, dann hat sich das schon gelohnt. Und es gibt natürlich aber auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, sowohl auf Instagram, auf TikTok oder auch auf YouTube, sich, keine Ahnung, so Beweglichkeitsvideos und sowas reinzuziehen. Und habe ich auch wieder was ausprobiert vorgestern. Und es ist mir tatsächlich was gelungen, was mir vorher in meinem Leben noch nie gelungen ist. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Also in den letzten 20 Jahren hat es das nicht gegeben. Wir haben das auch mal zusammen gemacht, da wirst du dich nicht dran erinnern, im Büro zusammen, in der Büroküche, als wir noch zusammengearbeitet haben. Da hatten wir es davon, ob du es schaffst, mit ausgestreckten, durchgestreckten Beinen, Füße zusammen, mit den Händen bzw. Fingern auf den Boden zu kommen. Dir ist das damals problemlos gelungen, du warst sehr flexibel, ne? Erinnerst du dich? Oder du weißt ja wahrscheinlich, dass du das heute immer noch geht, dass du das kannst. Du weißt, welche Übung ich meine, ne? So. Und ich habe das aber noch nie geschafft. Also ich kann mich nicht dran erinnern, dass es mir jemals gelungen ist, mich nach vorne zu beugen, geschweige denn, ihr die Handflächen auf den Boden zu bekommen, einfach nur mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren, wenn ich mich nach vorne beuge. So, jetzt habe ich die Tage eine Hamstring-Stretching-Übung gemacht, also quasi die, wie sagt man das? Oberschenkelmuskulatur auf der Rückseite des Oberschenkels? Was ist denn das? Der hintere Oberschenkel? Wie heißt denn? Gibt da so einen schicken
Hamstring? Keine Ahnung, jeder weiß ja, was du meinst.
Also hinten Muskeln, Oberschenkel. So, ne? Habe ich so eine Dehnübung gemacht und das ging 3 Minuten Und danach habe ich es tatsächlich das erste Mal geschafft, zumindest mit den Fingerspitzen bis runter zum Boden zu kommen. Ich war total begeistert und bin das natürlich völlig pumped, was diese Yoga, Stretching, Übungen etc. angeht und werde jetzt einfach meine innere körperliche Uhr auf das Alter 25 zurückdrehen in den nächsten 4 Wochen. Das ist auf jeden Fall so mein Vorsatz und mein Plan für die nächsten Tage und Wochen.
Ich bin ultra hooked. Das mal zu sehen. wenn wir das als Video hinbekommen oder wir machen das für die Gasgeflüster-Ausfahrt, machen wir nach dem Ride so eine kleine Action für
Stretching,
alle, die
mitmachen.
Das wäre so geil.
Im String natürlich.
Ja, klar. Jeder dann halt so, wie er will. Alles ist erlaubt, alles ist möglich. Warum machst du das? Das ist natürlich im Alltag eh schon sehr, sehr gut, beugt Verletzungen vor. Aber auf dem Motorrad kann ich immer nur appellieren, achtet so ein bisschen auf eure Beweglichkeit. Ihr kennt es irgendwie alle, die Rückspiegel sind irgendwie alle immer Käse auf dem Motorrad, die vibrieren sich immer da irgendwie an ab und man sieht dann irgendwie schlecht was. Dann wird man sich doch mal irgendwie umdrehen und stellt fest, boah, geht nicht so ganz. Das sind so Momente, da macht sich das einfach bezahlt, einfach mal gucken, hin und her schauen können. Natürlich die Beweglichkeit auf dem Motorrad auch einfach enorm wichtig. Hilft dann auch, das wird Martin hoffentlich, der Fahrsicherheitsinstruktor, bestätigen können, wenn wir das nächste Mal mit ihm sprechen, immer gut, wenn man dann auch mal mit der Hüfte kurz einen Schwung mitgeben kann und so weiter. Gute Sache, Michel, dass du das machst. Ich wünsche dir dabei sehr viel Erfolg.
Absolut. Und mir ist die Tage was aufgefallen, wo Beweglichkeit im Oberkörper auch ein wirklich brennendes Thema ist, und zwar beim Endurofahren. Ich bin jetzt gerade dabei, das letzte Video unserer Bosnienreise zu schneiden zum Endurofahren mit Enduro Spirit Bosnia. Und am Anfang der Veranstaltung gibt es ja quasi so eine Einführung, so eine Minischulung, also Minischulung ist falsch, sondern so eine Theorieschulung und dann ein Praxisteil von Albert, einem der beiden Head-Offs, sage ich jetzt mal, dort unten. Und der beschreibt das ja auch, ne? Also man ist quasi, man klemmt das Motorrad mit den Schenkeln ein, bleibt im unteren Bereich fest mit dem Motorrad verbunden und braucht halt quasi diese Beweglichkeit und Flexibilität im Oberkörper, also sowohl Drehung als auch links und rechts bewegen, vor und zurück. Und nur dann kannst du halt quasi entspannt Enduro fahren. Das ist natürlich was ganz anderes als Motorradfahren auf der Straße, aber nichtsdestotrotz hast du enormen Mehrwert und Nutzen, wenn du die entsprechende Beweglichkeit mitbringst. Ich kenne das auch so vom auf der Rennstrecke fahren. Es gibt einen Boxenausgang, Almeria, fährst du quasi, geht's ein bisschen bergab, du kannst nicht so richtig auf das Ziel gucken und wenn du rausfährst auf die Rennstrecke, guckst du ja immer nach hinten, damit du niemanden in die Ideallinie fährst, so, ne? Und da ist mir tatsächlich mal aufgefallen, wie steif ich bin, wenn ich mich nach rechts drehen möchte, so, weil du halt nicht ausreicht, den Oberkörper zu drehen, sondern du musst quasi so halb aus dem Sattel gehen und den kompletten Körper drehen, damit du nach hinten gucken kannst. Also diejenigen, die regelmäßig auf der Rennstrecke sehen, werden es auch kennen. Es gibt die verschiedensten Beispiele für diese Flexibilitätsanwendung.
Was ich da noch anmerken muss, als wir ja zusammen unterwegs sind, und es war egal, ob das die Aprilia oder die BMW war, die wir dort gefahren sind, du erinnerst dich, ich glaube, das gibt's auch auf Video. Ich bin gespannt, ob das dann in das Video schafft. Wie oft ich gescheitert daran bin, mein Bein über diese Sitzbank und über diese Koffer zu bekommen. Und habe dann für mich irgendwann eine Technik entwickelt, wo ich das gar nicht mehr versuche, so schwungvoll drüber zu machen, sondern mein eigenes Bein in die Hand nehme, den Oberschenkel sozusagen in die Hand nehme mit beiden Händen und den sozusagen über die Sitzbank so rüberstülpe, damit ich nicht wieder alles rumhaue, mit meinen Schuhen da alles fest hängen bleibt. Und da habe ich immer heiden Respekt vor. Mein Vater, der ist jetzt natürlich auch nochmal 10 cm größer als ich, aber der hat ja so eine dicke GS Adventure.
Ja.
Und mir ist hochgelegt, dass nur so kracht. Also wenn du da oben sitzt, dann ist es ungefähr so, wenn du auf dem Empire State Building sitzt, so gefühlt jetzt. Und wie der das mit seinen paar und 60 da immer noch galant rüber schafft, während ich, wenn die auf dem Hauptständer steht, wo die ja auch nochmal wieder höher ist, mir mittlerweile die Technik angeeignet habe, einfach auf die eine Fußraste zu steigen und dann den Fuß rüber zu schwingen, den anderen, weil ich das sonst einfach nicht pack. Und wie der das oder auch andere GS-Fahrende oder überhaupt von solchen Riesenhobeln, das da immer galant drüber schaffen, da ist Beweglichkeit auch sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Also nochmal, gut, dass du es machst, Einsatzzwecke gibt's noch und nöcher. Das also zum Thema Wintervorbereitung, Technikcheck am Motorrad, Technikcheck der Ausrüstung und sozusagen Technik- und Leistungscheck bei den Personen selbst, sei allen nur ans Herz gelegt. Zu deinem Ernährungstipp, da gibt's natürlich immer viele Pros und Kontras. Ich glaube, weder ich noch du sind jetzt hier irgendwelche Ernährungsexperten. Lasst euch also von den 4 Kilo in 4 Wochen nicht, wie soll man sagen,
motivieren
wenn das bei euch nicht klappt. Das ist ja immer, jeder muss da seinen Weg, glaube ich, finden. Es gibt alles für und wider, ob es jetzt Weight Watchers ist, ob man einfach sagt, man reduziert so ein bisschen oder kein Alkohol trinkt. Wie auch immer, ich bin ja fast der Meinung, bei dir kein Bierchen zu trinken, das wird wahrscheinlich der maßgebliche Effekt und Erfolg sein. Da bin ich mal gespannt, was du am Ende des Januars sagst. Aber wir wollten ja noch ein weiteres Thema kurz behandeln. Denn selbst wenn ihr das alles gemacht habt, soll ja auch noch ein bisschen Zeit für euch sein. Sich erholen und das im besten Fall auch zu einem Motorradbezug. Und wir hatten auch schon mal eine Folge so mit den besten Serien und Filmen rund um das Thema Motorrad. Da ist ja aber auch die Zeit nicht stehen geblieben, sondern es passiert immer was Neues. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr mal was gefunden, was ich mir selbst auch nochmal anschauen will, was ich dann aber irgendwie immer vergessen habe. Und das ist ein spannendes Thema. Da kam ich dann auch nochmal drauf, als wir die Folge mit Thilo Günther hatten. Der war ja auf den Baggern oder wie auch immer. Wir haben noch eine Nachricht bekommen, das ist nicht immer gleich ein Bagger, aber mit
Nee, Harley. Ist nicht immer gleich. Wir haben die Nachricht bekommen, dass du quasi, weiß nicht, habe ich das bekommen? Dass du immer Chopper sagst und nicht alles, was da fährt, ist ein Chopper. Und ja. Die Grundlage für einen Bagger ist auch kein Chopper. Ich glaube, meinst du das oder kam das?
Ja, genau. Komplett sowas nicht. Ich glaube, da kamen sogar 2-3 Nachrichten dazu. Ist richtig, es sei mir verziehen. Auf jeden Fall war er da mit einer Harley und einer Indian irgendwie auf einer Kartbahn und auf der Rennstrecke unterwegs, wie auch immer. Und es gibt ja, da hatten wir auch drüber gesprochen, eben diese Rennserie King of the Baggers oder sowas in den USA. Mhm. Und da
du meinst King of the Baggers, das war ja quasi die Variante von Thilo. Die hast du noch diesen. Du meinst das ist King of, verwechsel ich jetzt? Jetzt bin ich gerade völlig verwirrt.
Ist ja, irgendwie heißt es Bagger Racing oder sonst was in den USA auf jeden Fall relativ groß und gut gepusht und auf jeden Fall gibt es dazu, und da ist der Name gewiss, auf dem YouTube-Channel von Harley Davidson, dem internationalen, tatsächlich auch eine Videoreihe, die da eben heißt King of the Baggers. Jedes Video ungefähr zwischen 20 und 30 Monate, 20 Minuten lang. Das Ganze ist schon ein halbes Jahr alt ungefähr. Wollte ich mir auf jeden Fall mal reinziehen, weil sie das sehr, sehr geil begleitet haben. Auf dem Kanal findet ihr auch Videoausschnitte vom ersten offiziellen MotoGP-Test, also nach dem Saisonabschluss in Valencia.
Dann bist du doch richtig, übrigens. Dann ist es, habe ich das verwechselt, dann ist es King of the Baggers, die Variante in den USA. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mit dem, also wir haben die Folge ja so genannt und ich habe gedacht, ich habe das irgendwie bezogen, was aus seinem Erfahrungskontext jetzt der letzten Monate, aber dann ist es die US-Serie.
Also das ist auf jeden Fall was ich mir jetzt hier mal die nächsten Tage auch reinziehen möchte. Man sollte ja immer offen sein für Neues und mal schauen, ob ich dem dann noch mehr abgewinnen kann. Ist auf jeden Fall, ich habe einmal so ein bisschen reingesneakt, ganz gut gemacht. Eine Empfehlung für alle, die einfach nicht mehr wissen, was sie sonst irgendwie jetzt noch machen sollen, wenn es immer so früh dunkel ist. Michel, du hast aber, glaube ich, auch ein bisschen im Entertainment-Programm rumgesucht und rumgesäbt und was für uns mitgebracht.
Ja, absolut. Also es gibt einen Punkt oder eine Kurzserie, Miniserie, die ich mir unbedingt noch anschauen will. Beide Empfehlungen drehen sich um Ducati. Das ist aber tatsächlich reiner Zufall. Also das, was mir bis jetzt noch fehlt, ähnlich wie bei dir, die King of the Bagger Serie, ist die Dream On Mini-Doku von Ducati über die letzten 3 Rennwochenenden des Pecco Bagnaia in der Saison 2024. Da ging es ja im heißen Kampf um den Titel mit dem Hauptkontrahenten Jorge Martin, der das ja tatsächlich dann auch geschafft hat. Erster Nicht-Werksteamfahrer, der den Titel in der MotoGP einfahren könnte, zusammen mit Primoz Pramac. Und da gibt's eine coole Doku dazu, da habe ich nur mal reingesnickt, das noch nicht weiter gesehen. Was mir aber zufälligerweise beim Video-Hochladen auf unserem Gasgeflüster-YouTube-Kanal vorgeschlagen wurde, war ein ganz wildes Video von Matt Spears. Der ist aus den USA, das Video ist auch englischsprachig, ähnlich wie diese Ducati-Dokumentation. Und der hat sich eine verunfallte Panigale V4, Baujahr 2024, gekauft und da ein Offroad-Bike draus gemacht. Die haben das Ding halt mehr oder minder auseinandergerobbt, vorne eine lange Gabel reingesteckt, hinten Stollenreifen draufgezogen und der schreddert damit dann durch das Hinterland von Montana oder wo auch immer sie sich da verlustieren, mit diesem 200 PS Boliden durch die Gegend. Das ist einfach unglaublich. Also A, die Herangehensweise an diesen Umbau, total hemdsärmlich, aber absolut spaßig zuzusehen und auch zielführend, ne? Also die bauen halt wirklich dieses funktionstüchtige Dirtbike aus der V4 und wie der dann halt mit diesem Ding durch die Gegend scheppert. Ich komme nochmal auf das Enduro-Video zurück, wo ich ja mit der kleinen Beta da am Anfang an den kleinsten Hängen verzweifelt bin und der wuchtet dieses, ich sag mal, 190 Kilo schwere Ding da durch die Gegend mit 200 PS. Also wirklich absolut beeindruckend. Ich kann es euch nur empfehlen. Wir hauen die Links natürlich sowohl zur Harley-Doku, Bagger-Doku, zu diesem Video von Matt Sparrows. Da gibt's noch ein zweites, wo er dann quasi in den Dünen damit unterwegs ist, mit so einem, mit dieser Spezialbereifung, um auf Sand zu fahren, und die Ducati-Doku hinten mit rein. Und dann könnt ihr euch das mal angucken. Also ich fand es wirklich total faszinierend. Genau das Richtige für lange, langweilige Winterabende und vielleicht auch die passende Motivation zum Thema mal selber schrauben. Und das bringt mich auch wieder so ein bisschen zu meinen Vorsätzen, die ich letztes Jahr verkackt habe und jetzt dieses Jahr doch noch irgendwie nachholen muss.
1200 Kilometer nach Bosnien. Dank Kalimoto gab es statt langer Streckensuche mit wenigen Klicks beste Tourenplanung. Mit der Routenführung auf Kurvik und dem einzigartigen Kurvenalgorithmus schlägt das Motorradherz mit den ersten Kilometern höher. Und wenn es mal bei Regenwetter etwas zielgerichteter gehen muss, führt dich Kalimoto mit nur zwei Klicks auch super einfach auf dem schnellsten Weg zum Ziel. Worauf wartest du? Probier es aus, lade die App runter und nutze auf der Kalimoto-Website den Code GIBGAS für 20% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft.
Effe schreibt schon mit. Es geht darum, die Simson endlich aufzubauen und die Suzuki von deinem Vater fahrtüchtig zu machen. Und da hast du aber auch in einer der letzten Folgen gesagt, wenn die Suzuki steht, dann geht's für dich auf den Übungsplatz zum Moto Gymkhana. Das heißt, hier gibt's Vorsätze, das ist nur so kracht. Da kannst du dann schon mal deinen neuen Hüftschwung und die Beweglichkeit komplett ausleben und voranbringen. Oder habe ich jetzt noch irgendeinen Vorsatz vergessen?
Ja, tatsächlich. Es gibt noch einen, der ist auch übrig geblieben vom letzten Jahr. Da habe ich jetzt wieder den Gedanken dran verloren, eine größere Geschichte vielleicht irgendwie drum zu spinnen. Und da geht es um die Simson von meinem Opa, die ja auch noch bei mir in der Garage steht.
Die habe ich doch eben genannt.
Hast du die Simson gehabt? Ich habe jetzt quasi nur die Suzuki mit diesem Gymkhana. Das siehst du, da war ich jetzt, ich war schon gedanklich beim Fahren und habe das umgesetzt, was ich mir in meinen doch sehr langen Winternächten erträumt habe mit der Simson.
Wenn ich mich jetzt aber gerade nochmal in einen Fuhrpark reindenke, dann steht da ja auch immer noch ein Pitbike. Das sollte doch wahrscheinlich auch mal wieder ausgelebt werden.
Ja, oder? Von dem habe ich auch schon geträumt die letzten Tage. Also da ist einiges an Potenzial. Allerdings, wir hatten ja das Thema Gasgeflüsterausfahrt angesprochen. Wir haben ja die Tage auch mal unsere Kalender nebeneinander gelegt. Und da fiel schon auf, mit den bestehenden Terminen und Verbindlichkeiten mit IDM, was ansteht, da wird schon wieder ganz schön eng, überhaupt die ganzen Geschichten umzusetzen. Also ich müsste theoretisch jetzt jede Woche irgendwas machen, um all das auf die Reihe zu bekommen, was ich mir vorgenommen habe. Und da wird es schon schwierig, weil irgendwann muss ich ja zwischendurch noch arbeiten und mit dir großartige Podcasts aufnehmen.
Naja, morgen, wenn ihr das am Sonntag, dem Tag der Veröffentlichung hört, ist der 6. Januar, Heilige Drei Könige. Macht doch daraus die Heiligen Drei Motorräder und fang direkt mal an. Das wäre doch ein erfolgreicher, prägnanter Start.
Das geht doch nicht. Ich wohne doch in Hessen. Hier ist doch, das ist doch das Land, Bundesland mit den fast wenigsten Feiertagen überhaupt. Ich muss Montag ganz normal arbeiten. Und du weißt ja, mir geht's ja wie dir. Da musst du dich auch noch dran gewöhnen. Selbst und ständig, als Selbstständiger siehst du das mit diesen Feiertagen auch nicht mehr ganz so genau.
Aber ich fand die Analogie mit den Heiligen Drei Königen
am Das war super schön.
Könnte für Heilige Drei Mopeds auch besser sein. Ja. Damit haben wir die Stunde voll gemacht und bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Nächste Folge wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben nach langem mal wieder eine Gästin hier im Podcast. Und der eine oder die andere kennt sie vielleicht auch schon. Wir freuen uns schon extrem drauf. Und dann gibt's, wie angesprochen, vermutlich auch schon nähere Informationen zur Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt 2025, sofern wir das mit den Kalendern noch irgendwie gemanagt bekommen. Ist immer schwierig, was nicht schwierig ist. Ist das Outro, denn Michael, es war mir wie mein Fest. Lass es dir gut gehen und dann auf ganz bald. Tschö.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.